In der heutigen Episode philosophieren wir über.
Was ich aber sehr wohl glaube, und das hat der Daniel auch angesprochen, ich glaube, was eine absolut falsche Herangehensweise ist, wenn man sich als Elternteil hinsetzt, zurücklehnt und sagt, ja, die Schule ist dafür verantwortlich, dass mein Kind gescheit wird. Das sehe ich bei sehr vielen, dass die das genauso machen.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörende unseres Podcasts. Wir sind wieder da, die drei Prozessphilosophen, heute am Montag, den 24. März. Jungs, 42. Episode, Wahnsinn, die Zeit rennt. Christoph, wie geht's dir?
Mir geht's gut soweit. 9 Monate vor Weihnachten, gell? Matusch, wie geht's dir?
Digga, hast du nicht gemacht. Hast du wirklich Weihnachten jetzt quasi eingeteasert? In März. Schönes Wetter, also alles gut. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen ändern, weil ich habe ein Feedback bekommen, dass wir immer gleich starten. Vielleicht muss man die Frage manchmal, Daniel, verändern in der Richtung, was hast du Spannendes letzte Woche gemacht, Christoph? Hast du etwas?
Das ist eine böse Frage.
Ja. Tatsächlich, ich bin halt Vater von 3 Weibern. Da gibt es nichts viel Spannendes. Es ist halt so, dass es, ohne es negativ zu meinen, ein 0815 Familienleben.
Seid ihr da zu zweit mit dem Familienleben, oder?
Also insgesamt sind wir zu fünft.
Nein, ich meine, ob jetzt das Mathis unterschreiben würde mit dem 0815 Familienleben.
Nein, bei mir ist immer was Neues. Es ist, weißt du, da ist jetzt wieder Fußballsaison gestartet. Das heißt, ich muss jetzt dorthin und dann. Nee, es ist der Simon ist jetzt aus der Große. Ich nenne keinen Namen. Also der Große ist jetzt in Praktikum. Der hat, glaube ich, tagtäglich neue Feedbacks. Also der studiert seit September Bauingenieurwesen hier an TUM. Und muss jetzt Praktikum machen, dann ist er irgendwo an Ostbahnhof, also direkt in Stadt, auf so eine Baustelle und er erzählt tagtäglich neue Geschichten. Also deswegen kann man nicht sagen, dass ich mich jetzt langweile. Und ja, das macht das so ein bisschen spannend. Also nicht 0815. Ich glaube, bei mir ist nie 0815.
Cool, schön.
Aber was hast du gemacht, Daniel? Gibt es was Neues?
Ich bin einmal quer durch die Republik mit dem Regionalexpress gefahren und dachte mir so, ja moin, es geht. Nee, eigentlich sonst 1-2 Konferenzen aktuell, viel gearbeitet, das schöne Wetter genutzt, das war, glaube ich, mein Highlight der Woche, dass man draußen war, neben dem, dass man sonst eigentlich immer nur am Laptop sitzt und arbeitet, viel Sport gemacht. Mit einem Ironman-Weltmeister zusammen laufen gewesen. Sam Laidlow in München. Das war cool. Highlight der Woche. Ja, war cool. Also mein Wochenende war schnell vorbei. Mit Arbeiten und Sport.
Ja, und ich habe noch was Spannendes, ne? Also, das ist quasi vor 2 Stunden eigentlich erstmal live gegangen. Und zwar, ich bin euch fremd gegangen.
Das ist jetzt nicht das erste Mal.
ich habe da auch keine defensive Haltung. Nee, ich würde quasi als Backup-Ersatz oder halt der Zeit hatte oder nie Nein sagen kann, also eine davon könnt ihr wählen, von Roland eingeladen, um eine richtig gute und wichtige Gasse wahrscheinlich zu ersetzen. Jetzt habe ich das alles. Und ich habe mit Roland und mit den JM bei deren Podcast, What's Your Baseline, eine Folge aufgenommen. Genau, und die ist, glaube ich, jetzt irgendwann live gegangen, vor 3 Stunden oder sowas, lese ich jetzt gerade. Und genau, das war sehr spannend. Ich meine, Roland hatten wir letzte Woche hier. Ich war aber davor schon in seinem Podcast, jedoch ist die Podcast-Folge erstmal rausgegangen. Und ich habe auch Möglichkeit gehabt, lieber Christoph, der andere, der, weißt du, wer mit Kasper einen Podcast macht? Kasper und der Russell, oder?
Ich bin sehr schlecht mit Namen.
Aber ich glaube, der Kasper und Russell, die machen doch diesen anderen Podcast, den ich mir auch immer wieder anhöre. Und ich habe gar nicht gewusst, dass beide Deutsch sprechen. Also mir über Kasper wusste ich das schon, weil er sich mir mal gemeldet hat, dass er bei uns versucht, Deutsch zu lernen. Weil ich mir gesagt habe, wie in aller Welt funktioniert das, wenn du mich zuhörst.
Mir.
Genau, also er kann sein Deutsch bei uns nicht verbessern. Keiner kann sein Deutsch bei uns verbessern, wenn er mir zuhört. Und der Russell ist aber auch, der spricht auch Deutsch. Also Russell, der Roland, das sind ja so viele deutschsprachige Podcasts, das ist ja Wahnsinn, das ist unglaublich. Und das ist auch so ein ultra schlaues Typ, das ist so, das war so wieder cool. Also irgendwann müssen wir mit den Leuten wieder reden. Nee, also das war für mich neu, also in einen anderen Podcast eingeladen zu werden und über Themen reden, die mich interessieren und halt auch zu sehen, wie das andere sehen. Und die Thema war Education im Prozessmanagement und ja, neue Leute kennenlernen, die wirklich gut sind und genauso fasziniert von Business Process Management wie wir.
Cool, spannend. Ja. Was geht in der LinkedIn-Bubble? Kommen wir zur ersten Kategorie.
Ich habe einen Artikel kommentiert von Thomas. Ich glaube, jemand von euch auch, wo er gefragt hat, ob BPMN noch der Standard ist.
Okay. Willst du ihn kurz anreißen?
Habt ihr das mitbekommen?
Ich habe es nicht gesehen, nee.
Oh, ich glaube, ich muss mir anschauen. Also der hat ihn in Frage gestellt, also der Thomas Hendricks. Ich meine, über den haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Wir haben uns auch ein paar Mal schon getroffen, letztes Mal bei der All About Process Management Messe. Und der hat in Frage gestellt, ob der BPM-Standard quasi noch up-to-date ist oder ob das quasi immer noch Zukunft ist. So, ich suche ihn gerade raus. Aber Christoph, du hast ihn gesehen. Also jemand von euch hat ihn gesehen. So, hier ist es. Also ist BPMN still the best? Das war quasi die Frage. Und dann hat er irgendwie beschrieben, so okay, dass er halt ein großer Fan von BPMN ist. Es ist standardisiert, es ist gut für Businesses und IT und so weiter. Aber wir sind in 2025 und er fragt sich selbst, ist BPMN, sagen wir so, immer noch das, wofür es da war oder gedacht wurde? Ist das immer noch so cool und so weiter? Und lustig ist, ich glaube, die allererste Antwort war von Kamunda. Die haben ihm tatsächlich geantwortet, irgendwie, ja, BPMN ist...
Er ist doch auch
ja.
Kamunda Champion, oder?
Ja, es ist ein Kamunda Champignon. Er hat auch, glaube ich, bei Kamunda gearbeitet. Ich glaube, Kamunda hat ihm als Erster geantwortet. Ich suche nach der Antwort, aber ich glaube, die haben gesagt, ja, BPMN ist immer noch das Beste. Ich habe knallhart gesagt, ich glaube nicht. So, lieber Christoph, hast du den Artikel gesehen? Hast du Meinung dazu, dass du unseren ZuhörerInnen mitteilen willst?
Also ich hab mal den Artikel jetzt gerade durchgelesen. Also es ist klar, dass Kamunda antwortet, wenn er da Kamunda auch irgendwie taggt. Also zumindest erwähnt. So, es ist tatsächlich eine Herausforderung. Ich bin auch kein BPMN-Fan. Fakt ist aber, dass alle anderen Sprachen, oder dass es keine Sprache gibt, die, es gibt schon eine Sprache, die nicht bekannt ist, aber von den bekannten Sprachen, das halt, also so herumgesprochen, BPMN ist halt das geringste Übel. So, man könnte sogar sagen, da gibt es ein interessantes Zitat, da ist irgendein Politikwissenschaftler gefragt worden, ob er glaubt, dass Demokratie die beste Regierungsform ist, und er hat gesagt, er findet Demokratie ist die schlechteste nach allen anderen. Und so ähnlich ist es mit BPMN. BPMN ist die schlechteste Modellierungssprache nach allen anderen. Ich meine, was... Ich, Ich glaube auch, dass sich speziell jetzt mit der Nutzung von KI, dass sich da was ändern wird. Ich habe überhaupt kein Gefühl, in welche Richtung. Was ich nicht glaube, und das schreibt er auch in seinem Post, dass er mit diesen Mermaid-Diagrammen experimentiert. Ja, okay, also Mermaid wird BPMN definitiv nie ersetzen, weil mit Mermaid kann ich tatsächlich Vierecke und Linien machen. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt ganz, ganz blöd gesprochen. Und es ist cool, wenn du eine Art Diagrammdarstellung oder so eine Art Prozessdarstellung oder Workflow-Darstellung dir von ChatGPT zum Beispiel geben lassen willst oder Claude, weil die können dir das Mermaid-Diagramm gleich erstellen. Aber es steckt ja viel mehr hinter BPMN. Und ja, also ich persönlich glaube sowieso nicht, dass BPMN die beste Option ist. Deswegen ist die Frage für mich sowieso die falsche. Ist BPMN still the best? Ist nicht das Beste, aber es ist etabliert, es tut seinen Zweck, wenn man es richtig nutzt, kann man alles darstellen. Am Ende des Tages, und man muss halt am Ende es auch wieder komplett sehen, weil zum Beispiel die Prozesslandkarte mache ich nicht mit BPMN. Dann üblicherweise unter der Prozesslandkarte mache ich zuerst Wertschöpfungskettendiagramme, weil ich nicht sofort direkt ins Detail mit einem BPMN-Modell starte. Da nutze ich auch noch kein BPMN. Das heißt, BPMN nutze ich ja in einer idealen Welt für die Beschreibung von bestimmten Teilprozessen oder sogar noch tiefer legen. Dafür ist es tatsächlich absolut in Ordnung. Ich weiß, ich persönlich möchte auch, da sind wir halt wieder so bei der Tool-Frage, weil er schreibt ja auch, there are only a few good contenders out there. Und dann schreibt er, shout out to Camunda. Ich weiß nicht, warum da jetzt Camunda speziell erwähnt wird, weil gefühlt die BPMN-Tool-Anbieter haben alle schon super ähnliche, super gleiche Ergebnisse.
Ich glaube, das kommt einfach durch den einerseits Background, andererseits Arbeitsplatz, Offering, alles Mögliche.
So, weil das in seinem Titel schon drinnen hat, gell, mit Camunda Champion.
Ja, ist auch okay. Also ich finde, das soll gar nicht negativ dargestellt sein, weil am Ende.
Ist auch Fan von Camunda.
Wenn man in einer Materie oder von einer Materie oder einem Tool oder was auch immer extrem überzeugt ist, dann steht es jedem offen, da einfach auch ein bisschen aktiv, ich würde es mal sagen, Werbung zu machen.
Ja. Also ich deine Antwort war sehr tiefreichend. Ich persönlich bin Fan von BPMN, ein Riesenfan von BPMN. Ich bin auch ein Riesenfan von die BPM-Trilogie. Das ist mindestens meine Überzeugung. Jedoch bin ich in letzter Zeit auch der Meinung, dass sich etwas verändert und dass BPMN sich nicht weiterentwickelt. So, deswegen habe ich ihm auch knallhart beantwortet, dass ich nicht glaube, dass es immer noch das Beste für uns ist, weil wenn sich ein Standard 20 Jahre nicht weiterentwickelt, ist es immer noch die Frage, ob wir schon alles wissen und ob das okay ist oder ob wir einfach keine nächste Ebene schaffen. Und das ist meine Kritikpunkt an BPMN, dass es einfach keine Weiterentwicklung hat und dass man halt nicht dass man es nicht anpasst auf die aktuelle Sachen und so.
Weißt du was, vielleicht nicht?
Und das ist aus meiner Sicht.
Oh, sorry. Ja? Erzähl weiter. Ich dachte, du machst einen Punkt.
Ja, und das war so ein Komma. Und das ist aus meiner Sicht deswegen, weil das ist echt Nachteil von diesen ganzen Standards. Dann irgendwann gibt man das den Organisationen wie OMG in diesem Fall. Und ich habe nichts gegen OMG. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so viele Toolhersteller existieren, die in diesen Organisationen drin sind. Oder Leute mit Meinung und auch Ahnung, also das will ich jetzt nicht widersprechen, die einfach sich nicht einigen können, was sollte der BPMN keine Ahnung, 3.0 sein. Und ich glaube, aus diesem Grund ist das quasi unweit entwickelbar. Und das ist etwas, was ich schade finde. Ich meine, wir sind weiter. Und das Schlimme, was passiert ist, eigentlich entwickelt jede Tool diesen Standard weiter. Jede einzige. Also wenn man sich anschaut, was Camunda mit PPMN macht, was Floible damit macht, was Pega damit macht, was Aris, Signavio. Wir können wirklich durch die Palette gehen. Jeder entwickelt diesen Standard weiter. Und was ich mich frage ist, könnte man diese Weiterentwicklungen nicht wieder standardisieren? Also könnte man jetzt nicht sagen, es gibt eine weitere Elemente. Könnte man vielleicht nicht auch von anderen Sprachen lernen, wie der Christoph schon gesagt hat. Es gibt da auch andere Modellnotationen, die vielleicht etwas neue Konzepte oder andere Konzepte damit bringen. Und ich glaube schon, dass wir Modelle brauchen, auch für Zukunft. Also unabhängig davon, was jetzt halt mit AI kommt, wie auch immer. Wir sind nach wie vor besser, wenn wir grafisch etwas dargestellt bekommen. Wir können das viel besser verstehen. Jedoch kann es sein, dass es einfach komplett neue Notation wird.
Da werde ich gleich eigentlich auf einen weiteren LinkedIn-Post referenzieren, weil ich habe ein Bild gesehen, was mich ganz kurz überlegen ließ. In, sagen wir mal, der Ist-Prozess-Analyse beziehungsweise der Requirements Engineering oder ja einfach in diesem analytischen Bereich haben wir uns oft gefragt, diese 3W-Fragen, wer macht was und warum? Und beim Warum, wir hatten ja letztens diese Diskussion erst, wo auch quasi dieses Warum bei uns ziemlich in eine heiße Diskussion führte. Und jetzt wurde das quasi durch 2W-Fragen erweitert, die ich irgendwie spannend fand. Eine, die, ja, ich würde sagen, da würde ich jetzt nicht so viel Priorität drauflegen, ist wann. Also, dass man wann noch als Frage dazu nimmt. Ich glaube, das kann man sehr breit aufsetzen. Aber was ich super spannend fand und glaube ich gerade zum modernen Prozessmanagement einfach irgendwie dazugehört, womit? Also, dass man einfach, wer macht was, warum, wann und womit? Finde ich eine ziemlich coole Fragestellung für eine Analyse des, egal ob, also des Iststandes, des Prozesses, everything. Findet ihr diese Womit-Frage? Weil das kann ja ein Tool sein, das kann eine Methodik sein, das kann ja alles Mögliche sein. Das ist ja, ich finde es eigentlich eine sehr spannende Frage.
Womit schreibt der Christoph seine LinkedIn-Beiträge? Frage ich mich tatsächlich.
Wie oft soll ich es noch erwähnen, dass ich die mit ChatGPT schreibe? Aber das ist, Daniel, das geht ja auch genau in unsere Enterprise Architecture Folge. Das ist ja dann genau so quasi, wir sollten uns fragen, womit, damit wir Business Process Management und Enterprise Architecture zusammen betrachten können.
Ja, voll. Also ich fand es wirklich gut. Ich wollte es nochmal herausheben. Ja. Wenn jemand den Originalpost sehen will, weil ich will die Credits jetzt nicht bei mir haben, Stefan Dück hat das quasi Evangelische Kirche von Westfalen.
Siehst du?
Krass.
Sowas.
Ja, passt.
Ich habe noch ein paar. Also ich habe noch einen Link. Also ich habe noch LinkedIn interessante. Ah, ich habe noch ein paar News von LinkedIn. Ich glaube, eine wird dir gefallen, Daniel, weil ich glaube, in einer der ersten Folgen haben wir über Mathe gesprochen, wie die sich entwickelt. Und es war echt ein LinkedIn-Post, der mir sehr viel Lachen gebracht hat. Sowas wie die Entwicklung des Bildungsniveaus. Und ich fand es einfach genial. Und es ging in diesem Beitrag von Bernd Ruffing darüber, wie sich die mathematischen Aufgaben mit der Zeit entwickelt haben oder besser gesagt unentwickelt haben. Und der schreibt halt über sowas, wie man am Anfang halt so Berechnungen von der Fläche auf, von so schweren Figuren machen musste, dann später halt einfach nur Rechteck. Dann irgendwie halt sind immer die Aufgaben einfacher geworden und 2025, wenn es dir keine Umstände macht, male das Rechteck mit deiner Lieblingsfarbe an. Das wäre quasi die Mathe-Aufgabe, die man aktuell eigentlich hinbekommt. Und habt ihr auch das Gefühl, dass das Bildungsniveau irgendwie nach unten geht? Oder Wenn ja, dann warum? Ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir vielleicht in Zukunft weniger Mathe-Leute brauchen. Und du hast dich beschwert, Daniel, dass du das nicht so cool findest.
Ich muss sagen, ich werde jetzt ziemlich auf Glatteis unterwegs, auch wenn ich relativ viele Freunde habe, die potenziell Lehrer wollen werden. Will ich jetzt kein Statement zu unserem Bildungssystem treffen, weil A, ist das von Bundesland unterschiedlich. Aber ja, was man, das Schlimme ist, man hört ja immer so diese Randthemen und manchmal kann ich mir nur an den Kopf fassen und denke mir so, hoi, ist das wirklich die Realität, was man gerade hört? Ich sehe es bei meinem kleinen Neffen, der in der Grundschule ist, was die an Schulausfall, irgendwelche Exkursionen oder sonst was drumherum haben. Ich würde sagen, meine Grundschule war irgendwie ein bisschen strikter und ein bisschen mehr auf Lernen ausgerichtet. Wir waren nicht so viel unterwegs und haben nicht so viel gespielt. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die sich damit darüber Gedanken machen und ich hoffe, irgendein System dahinter steckt.
Aber findest du das schlimm? Also findet ihr das schlimm, dass es lockerer geworden ist?
Nein. Wenn man das jetzt annimmt? Also eine Sache, die ich beobachtet habe, und das ist auch eine sehr, sehr subjektive Meinung, heute kristallisiert sich mehr heraus, wie viel Mühe geben sich die Eltern bei der Ausbildung ihrer Kinder. Und dass da quasi einfach der Unterschied in, ich will es jetzt nicht Intelligenz, sondern Fähigkeiten, egal ob das motorische oder quasi wirklich das reine Know-how der Kinder angeht, dass da wirklich so krasse Unterschiede da sind. Ne, ich glaube, das Extrembeispiel war die Corona-Zeit, wo man gemerkt hat, welche Eltern sich viel mit ihren Kindern beschäftigen und welche Eltern eher weniger und welche sich da Mühe geben. Aber meiner Meinung nach sieht man oder merkt man gerade den Unterschied umso mehr, weil Schule eventuell ein bisschen leicht oder lockerer wurde.
Christoph, du hast 3 Kinder. So, los geht's. A, bist du auch der Meinung? B, findest du das gut oder schlecht? C, wo gehen wir hin?
Also Daniel hat ja verschiedene Punkte jetzt angesprochen. Ich persönlich finde das Bildungssystem Mitteleuropa scheiße. Wenn ich scheiße sage, dann meine ich scheiße. Aus einem Grund, weil das Gefühl seit 150 Jahren nicht mehr updated worden ist.
Wie der Standard.
Das,
wie
BPMN. Ich wollte gerade sagen, das wäre interessant, wenn BPMN seit 150 Jahren nicht mehr updated worden sind, dann würde ich die Nachricht besser verstehen. Ist die Jugend von heute dümmer? Also, und das ich glaube, das ist auch was sehr Psychologisches. Ich persönlich würde ja sagen, aber die Herausforderung ist, ich kann ja nicht aus einem Erwachsenenbild die Jugend aus meiner Zeit beurteilen, weil da war ich selbst jung. Das ist was richtig, richtig Schwieriges. So, man kann sich ein paar Statistiken dazu anschauen und so viel wie ich weiß, jetzt zum Beispiel hat es noch nie so viele eingeschriebene Leute in den Universitäten gegeben wie heutzutage. Das heißt doch theoretisch, dass das allgemeine Intelligenzniveau in die Höhe gegangen ist. Aber die Frage ist, okay, wie ist das Level auf den Universitäten, solche Sachen. Also es ist tatsächlich, glaube ich, ein komplexes Thema, wo ich mit meiner Meinung 100% biased bin. Prinzipiell, also meine älteste Tochter ist ja jetzt erst in der Schule und hat Down-Syndrom. Das heißt, ich traue mich da nicht zu beurteilen, ob die Grundschule jetzt viel, viel weicher ist als früher, weil wir hinken mit ihr sowieso hinterher. Was ich aber sehr wohl glaube, und das hat der Daniel auch angesprochen, was eine absolut falsche Herangehensweise ist, wenn man sich als Elternteil hinsetzt, zurücklehnt und sagt, ja, die Schule ist dafür verantwortlich, dass mein Kind gescheit wird.
Exakt, ja.
Und das sehe ich bei sehr vielen, dass die das genauso machen. Und dann wundere ich mich auch nicht, wenn halt das ein oder andere Kind auf der Strecke bleibt.
Ja, hauptsächlich, die können doch der Viereck ausmalen. Also, ich bin nicht der Meinung, dass wir dummer sind. Ich glaube, dass diese 150 oder 250 Jahre oder wie auch immer du das jetzt gesagt hast, es hat sich geändert, wie wir leben. Und die Sinnfrage ist bei den Jugend aus meiner Sicht auch schwieriger zu beantworten. Warum in aller Welt soll ich lernen, was in Griechenland passiert ist, wenn ich das in Google in 2 Sekunden zurückbekomme? So. Und diese Sinnfrage war bei uns nicht da, weil wir halt kein Google hatten. So. Und jedoch würde ich jetzt nicht sagen, dass das System damals besser war. Und ich kann mich so gut erinnern auf ein paar Kameraden, die von Lehrerinnen fertig gemacht wurden, weil die etwas nicht verstanden haben, du bist der dummste Mensch der Welt und so weiter. Und ich habe es nie verstanden, warum das so war und warum die eigentlich diese Jungs halt oder Mädels halt so fertig macht. Und das Geilste war, wo die halt tatsächlich einen Doktortitel bekommen haben. Und das ist halt genau das, wo ich sage, die Leute sind nicht dummer und so weiter. Das System passt sich einfach nicht der... Also damals war das einfach viel zu krass. Also bei manchen Teilen haben wir viel zu viel gelernt und alles. Was ja halt heutzutage mit den, auch mit dem Bild quasi mitgeht, dass man halt vielleicht weniger von der tiefen mathematischen Wissen halt haben muss und so weiter, dass vielleicht dieses allgemeine durchschnittliche Wissen nach unten geht. Jedoch war das damals, glaube ich, auch nicht besser. Also für mich schon nicht. Mir hat Mathe Spaß gemacht, aber für Leute, die halt einfach keine mathematische Denkweise hatten, war das schwer. Die haben sich wirklich schwer getan. Die Lehrer waren genauso wie jetzt getrimmt, Ergebnisse zu zeigen. Ich meine, die waren bewertet darauf, dass die richtige Noten machen. Und die Kinder haben das sehr schwer gehabt. Und also gerade die Fünferkinder und alles waren nicht immer böse, sondern halt manchmal haben das einfach nicht kapiert. Und das Coolste war, ich kenne eben immer noch ein paar von den Kameraden, die halt jetzt quasi Doktortitel haben und lernen auf der Universität, halt einfach in einem anderen Bereich, wo die wirklich gut sind und wirklich stark und alles. Und deswegen, ich glaube, es hat sich viel geändert. Aktuell stellen sich die Kinder viel mehr die Sinnfrage, warum in aller Welt soll ich das machen? Und ich glaube schon, dass wir eine nächste Stufe brauchen. Und ich glaube, dass da halt viele Leute unterwegs sind. Hoffentlich wird das mit der BPM-Entstaller nicht das Gleiche. Aber ich fand den Bild so geil. Also ich hab sehr, sehr lange gelacht. So. Also, ich muss noch mal zu der LinkedIn-Bubble kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir heute von LinkedIn kommen. Aber ich habe es gemerkt, erstmal, dass dein Artikel, Daniel, viral gegangen ist. Hast du wieder irgendwelche Schmankerl gemacht mit den, ich weiß gar nicht, was war das letzte? Das war so.
Was meinst du?
Alter, welcher war das? Dein, was hast du letztes Mal gepostet? Das ist halt überall. Das,
mein Schäfchen.
Das spammt mich jede Zeit. Ohne Prozesse ist alles doof. Damit dein Bananenprozess wieder drin oder sowas. Das ist echt, da hast du anscheinend sehr viele Leute angesprochen. Und was mich aber auch, ich muss auch der Christo, weil ich war nicht sehr aktiv in letzter Zeit. Ich muss auch Christoph sehr, sehr loben. Deswegen habe ich gedacht, womit hast du es gemacht? Deine beweglichen Bilder. Was hast du getan? Also, was ist los mit dir?
Mit meinem Zauberstab.
Mit deinem Zauberstab. Nee, also aktiv. Ihr zwei war sehr aktiv und eure Communities waren sehr aktiv in meinen LinkedIn-Bubble.
Ja, ganz ehrlich, ich wäre gerne noch ein bisschen aktiver, aber I'm on it. Ich denke mir jedes Mal nur abends, ach shit, ich wollte so posten, aber dann habe ich es doch wieder vergessen. Deswegen, ich muss mir da noch ein bisschen meinen Rhythmus reinkriegen.
Stark, stark. So, heute sind wir nur noch in LinkedIn-Bubble. Aber Christoph, du hast doch was Neues, oder? Oder wirst du das nicht teasern?
Ich habe
eine Veränderung in dein Arbeitsleben.
Nein, nicht wirklich.
Hast du keine Veränderung? Oder keine, der es ein Outing wert wäre?
Ich habe keine gefühlte Veränderung.
Du hast keine gefühlte Veränderung. Machst du jetzt eigentlich viel mehr AI oder viel mehr Prozesse? Also stand jetzt, sagen wir so, die letzten 2-3 Wochen. Ist das, das würde mich interessieren. Du bist ja quasi Prozesswizard. Und du bist parallel, also du hast ja Persönlichkeitsstörung. Du bist auch ein AI-Coach. So. Ändert sich etwas in letzter Zeit? Bist du mehr beansprucht von der anderen Seite? Entwickelt sich das in der Richtung? Siehst du mehr Synergien oder was ist dein aktueller Gefühl von der Umfeld? Bitte sag nicht, nichts hat sich geändert. Weitere Frage.
Die Fragen drehen sich öfter um KI. Ich bin aber trotzdem Prozessmanager, weil für mich KI ein Teil von BPM ist. Für mich jetzt persönlich. Das heißt, ich betrachte KI auch nur so. Das heißt, zum Beispiel auch wenn wir irgendwie ganz fancy über Agents oder so reden, dann betrachte ich die nur in dem Sinne von, okay, wie können die meinen Arbeitsalltag beziehungsweise meinen Prozess verbessern? Welche Schritte in dem Prozess ersetzen die genau? Welche Aktivitäten? Genau. Das heißt, ich meine, es hat sich insofern geändert, weil jetzt ganz salopp gesprochen, viel mehr über das Verbesserungstool KI gesprochen wird. Aber es ist trotzdem für mich immer in dem Kontext, ich betrachte es trotzdem immer im Kontext BPM.
Und hat sich etwas in der Richtung oder deine Art und Weise, wie du arbeitest, geändert, wo du früher, also ich meine, wo wir uns letztens mal beim Meetup gesehen haben, ne, wo du bei uns in München im Meetup warst, hast du viel über dein White Paper gesprochen, wo halt es darum ging, wie du halt mit Prompt Engineering zu Prozessen kommen kannst. Ne? Das war quasi der grundlegende Idee hinter diesem Paper. Ist Prompt Engineering nach wie vor diesen Hauptthema oder ist es mehr oder weniger in diesem Building von AI Engines aktuell mit sowas wie Make, was du ja magst, oder N8N oder andere Alternativen? Also wo bewegt sich der prozessuale AI-Bereich?
Also im ersten Schritt bewegt es sich darin, dass man den Prozess versteht, um zu wissen, okay, was, wo oder wie muss ich KI genau einsetzen? Und dann ist die Frage, welche Lösung ich will, ob es ein, also das ist so quasi ein einfacher, ein standardisierter Einsatz von KI ist, indem ich einfach einen Metaprompt erstelle und das dann an Chat, also an ein LLM schicke. Oder ob es tatsächlich ein bisschen komplexer ist und ich einen KI-Agenten erstellen muss, aufbauen muss. Das Thema ist aber trotzdem, ich brauche ja trotzdem irgendwelche Prompts. Das heißt, ich weiß nicht, die Prompts sind so quasi das ganze Futter, damit die KI überhaupt richtig losläuft. Das heißt, Prompt Engineering wird tatsächlich in den nächsten Monaten zumindest definitiv immer eins der zentralen Themen sein. Und ist ja dann auch relevant, wenn du dir anschaust, okay, ich möchte genau den Prozess durch KI erledigen lassen. Wenn ich mir den Prozess vorher anschaue, weiß ich genau, was ist Input, auch datenmäßig, wie soll der Output ausschauen. Und darauf basierend weiß ich ja genau, wie ich den Prompt gestalten soll. Und es ist dann nur ein kleiner Unterschied, ob es jetzt ein einfacher Metaprompt ist oder ob ich einen KI-Agenten erstellen muss. Weil genau, da muss ich ja genauso wissen, okay, mit welchem Input arbeitet der, mit welchen Systemen muss er arbeiten. Dementsprechend muss ich auch die Prompts für den KI-Agenten erstellen und darauf basierend, also, und die erstelle ich ja dann auch so, damit ich sicher bin, okay, diesen Output habe ich dann in 99,5% der Zeiten.
Wie viele Agenten arbeiten schon für dich?
Für mich persönlich tatsächlich noch keine. Ich spiele mich nur.
Drei.
Ich spiele mich nur. Ich bin der KI-Agent für 4 Weiber im Haus.
Glaubst du, dass du eine Künstlichkeit oder ein Intelligenz besitzt?
Intelligenz vielleicht nicht, aber manches ist künstlich.
Also pass mal auf, ich muss ehrlich sagen, dass ich immer mehr und mehr Fan bin von gerade, wenn man sich sowas anschaut wie du nutzt, Make, oder ich bekomme in letzter Zeit sehr viel N8N-Sachen zu sehen, weil es wieder prozessual ist. Ne? Das sind ja wieder Graphen und alles. Es ist wieder schön aufgebaut und strukturiert. Und ja, es ist zwar keine BPMN-Notation, aber es ist eine Notation. So proprietär vielleicht. Vielleicht wird sich irgendwann halt wieder irgendein Standard daraus entwickeln. Vielleicht kommen halt manche Leute drauf, dass die das versuchen, in BPMN zu zwingen. Lass uns das in BPMN reinpushen. Oder in UML. Aber am Ende, es ist viel greifbarer, seitdem diese Tools entstanden sind. Und ich glaube, das geht jetzt gerade durch die... Es ist viel einfacher zu verstehen, wie eigentlich diesen Agenten dann arbeiten. Und wo ich mir halt aktuell Frage stelle, ich meine, wenn du jetzt diese Agenten zusammenklickst und so weiter, das ist, also dort befinden wir uns. Ah, jeder experimentiert und alles. Aber mittlerweile finden sich auch Use Cases, die wirklich Sinn machen. Was ich habe jetzt gerade nachgedacht, was haben wir überhaupt prognostiziert für 2025? Vielleicht muss man sich das anschauen und seinen Status machen. Aber ich finde, dass sich sehr viel im KI-Bereich aktuell in Richtung prozessuale Arbeit entwickelt. So, das ist vielleicht eine böse Aussage, aber gerade wenn man sich diese ganzen Modelle anschaut, was man in Make macht, was man in R8 macht und so weiter. Und aktuell wird das durch ultra krassen Experten gemacht. So, also die ganzen Leute, die du dann siehst, sind halt einfach die, die wahrscheinlich schon seit einem Jahr damit kämpfen und alles. Und wir wissen, dass es halt so nicht skaliert. Deswegen sind die Prozesse und Modelle und so weiter sehr cool, weil man das dann verstehen kann und halt das in Breite skalieren kann. Und was ich mir frage, ist, ob man dafür halt auch so einen Aufbau, weißt du, wie du halt von Analyse, also so Business-Analyse oder mögliche Lösung, bis zu den Modellen kommst und ob irgendwann diese Modelle wieder in, keine Ahnung, Confluence landen. Aber nicht deswegen, weil... Oder in eine andere Wiki, damit ich jetzt nicht Werbung für jemanden mache. Aber nicht deswegen, weil man die dokumentieren muss, sondern deswegen, weil es halt einfach wieder diesen, weißt du, diese Optimierungsschleife halt macht. Das heißt, Prozessoptimierung, Prozessverbesserung. Wir haben jetzt hier einen Agent, der geht durch drei Systeme, holt sich da Daten und so weiter. Und das ist der Modell am Ende so. Und jetzt wollen wir ihn verbessern, was muss man verändern, weißt du? Meinst du, wir kommen da halt auch zu den gleichen Ansatz oder werden wir halt die gleichen Methoden nutzen, die wir aktuell auch bei Prozessen nutzen, von Analyse über dieses Modell würde ich mir wünschen, bis zu es gibt einen Standard für alle AI-Agent-Modelle?
Meiner Meinung nach also Status quo sage ich definitiv ja. Aus zwei Gründen. Erstens, weil es ein bewährtes Modell ist, was bisher sehr gut funktioniert. Und zweitens, also eigentlich drei Gründe. Zweitens, weil wir genau in dem Thema Prozessverbesserung sind. Das heißt, es ist ja in Wirklichkeit wie gemacht dafür. Und drittens, weil noch niemand mit einem Modell gekommen ist, das besser funktioniert. Was ich mir vorstellen kann, oder das Einzige, wo ich Status quo sehe, dass es eine Änderung geben wird, dass auch für dieses Modell KI als Assistenz mitfungiert, um schneller zu Ergebnissen zu kommen, um Korrelationen zu entdecken, die man so nicht entdeckt hat. Aber ich glaube trotzdem, dass so dieses klassische PDCA, DMAIC, je nachdem, wie man sieht, welches man bevorzugt, aber das klassische, okay, analysieren, Verbesserungen planen, designen, testen, live gehen, so auf die Art, dass das absolut gemacht ist dafür.
Ja, glaube ich auch. Und du hast, weißt du, ich habe heute zufällig über, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass da so ein in AI so ein komischer Trend geht, der heißt Model Context Protocol.
Es ist ends cool.
So, ja, und jetzt, ich habe darüber gesprochen in meinem anderen Podcast, weil das meine Aufgabe war, weil ich das halt spannend fand. Und wo ich darüber gesprochen habe, habe ich mich gedacht, wie kann es sein, dass wir das in BPM nicht haben? Es ist einfach, weil am Ende haben die es geschafft, in einer kürzester Zeit ein standardisiertes Protokoll für Zugriff auf die Daten hinter diesen, sagen wir so, Servers und Clients und so, wie die Agenten eigentlich zusammenarbeiten sollen, zu schaffen. Was ja aktuell eigentlich gar nichts anderes ist, als wenn du, sagen wir so, sagst, okay, es gibt hier unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Daten, unterschiedliche Möglichkeiten, wie die zusammen kommunizieren. Lass uns einen Standard machen, das halt nicht von OpenAI kommt oder was auch immer. Am Ende hat das, glaube ich, Anthropic released, aber ist jetzt offen gestellt und damit genauso wie früher UML oder BPMN oder was auch immer. Und ganze Zeit, wo ich darüber gesprochen habe, habe ich mir gedacht, warum in aller Welt haben wir sowas Ähnliches, weißt du, wie eine gemeinsame standardisierte Protokoll für die Methoden innerhalb von BPM nicht geschaffen. So, also wenn du jetzt RPA anbindest, nutz bitte diese Schnittstelle. Wenn du jetzt ein Prozessmining haben willst, wenn du die Daten von einem Engine zugreifen willst, bei Orchestrierung und so weiter, das ist unser Protokoll, wie alle Tools, Methoden innerhalb von einem BPM-Kontext zusammenarbeiten sollen. Das ist einfach, ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Wir entwickeln immer neue Namen, weißt du, so Bolt und Hyperautomation und alles und keine kommt so eine coole Idee, dass man sagt, schau mal, der Tool A hat jetzt, keine Ahnung, RPA angebunden, das hat das und das. Jede einzige Tool macht aktuell diese Anbindung an anderen Tools und jede macht das proprietär. Und keine ärgert oder die wollen das so. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, wenn du dir anschaust, die letzte Release Notes von 6, 7 Tools in letzten einen Monat, wirst du sehen, wir haben Tool A angebunden, wir haben Tool B angebunden. Weißt du, die Tools verlinken sich irgendwie gegenseitig und erstellen eine Dependency Map, die halt abnormal ist. Und am Ende haben die AI-Leute viel früher kapiert, dass die ein Protokoll brauchen, das standardisiert. Ich meine, das brauchen wir bei BPM auch. So, das war quasi meine kleine Teil. Wir mussten daran arbeiten, dass wir weniger toolspezifische Schnittstellen in anderen Tools einbauen und dass wir mehr an Standardisierung arbeiten, wie man in ein Orchestrierungstool ein RPA-Tool einbaut und so weiter und so fort. Das wäre so, wir brauchen ein BPM-Protokoll. So, Schlusswort des Tages.
Top. Lieber Matusch, hast du dir Gedanken gemacht, was dein Best-of und dein Worst-Process of the Week waren?
Natürlich nicht. War das meine Aufgabe? Nee. Echt? Ich glaube, es war Christophs Aufgabe. Ich höre mir nochmal unsere Liste vor. Ich? Okay, gut.
Hast du spontan was?
Ich muss überlegen, welcher Prozess mich so wirklich geärgert hat. Nee, ich habe aktuell keine. Ich muss leider passen. Ich habe meine Aufgabe nicht gemacht. Ich habe mich jetzt komplett, weißt du, in mein Protokoll quasi verloren. Nee. Hast du, Christoph, etwas? Kannst du mich vielleicht ersetzen und einen Prozess in der Stadt werfen? Komm.
Ja. Ich mache schnell was, weil sonst...
Ja, weil, bitte.
So, rette mich.
Und zwar ein bisschen related to Daniels Best-of-McDonald's-Bestellprozess. Tatsächlich, was ich mir überlegt habe, ganz allgemein, wenn man in einem gut bewerteten Restaurant ist oder Café oder Lokal, je nachdem, wo tatsächlich der Ober an den Tisch kommt, also der Kellner, Entschuldigung, alle Deutsch sprechen, der Kellner an den Tisch kommt. So ganz allgemein, dieser Kellner-Job, dieser Kellner-Prozess ist ein richtig geiler, guter Prozess, weil ein Kellner bedient, wenn wir jetzt jeden Tisch, jede Bestellung als eigene Instanz sehen, bedient jede Instanz oder bedient mehrere Instanzen parallel und sorgt trotzdem dafür, dass das richtige Trinken rechtzeitig am Tisch ist, das richtige Essen warm rechtzeitig am Tisch ist und zwar im schlimmsten Fall halt 3 Gänge, im einfachsten Fall nur ein Gang. Genau. Ja, und das ist ja. Zwar, und da, logischerweise, da gibt es, ich meine, es gibt schlechte Lokale und so, deswegen, wir reden vom standardguten Lokal, funktioniert richtig, richtig gut und das ist ja auch ein Prozess, den es ja schon seit, weiß nicht, 200 Jahren gibt.
2000, ich glaube schon die Griechen haben das gemacht, dass der Trauben halt in Thermen zu richtigen Zeitpunkt, zu der richtigen Gott kommt.
Genau. Das ist ein Prozess, der einfach richtig, richtig gut läuft, glaube ich.
Das ist wirklich genial. Ich würde zwar sagen, dass es eher der Koch ist, weil der das
Ja,
plant,
okay, das kommt hinzu. Also wenn wir das dazu
aber
nehmen,
das
dann
ist
hast du
einfach
sogar
die Komplexität.
verschiedene
Hast du irgendwann in Küche
Aspekte.
gearbeitet?
Ja.
Ich auch. Ich finde es ist brutal. Also ich habe hier so einen sehr, sehr, sehr beliebten Italiener, also der Daniel kennt, ich weiß nicht, du sehr wahrscheinlich nicht, und alles, und ich habe die Möglichkeit gehabt, ihm zuzuschauen, und ich habe zweimal oder dreimal selber in Küche gearbeitet, so in meinen Studienzeiten, und ich war selber auch ein Barkeeper kurzzeitig. Und dieses Teil, was die Köche im Kopf haben, die bekommen Zettel und dann müssen sie sich überlegen, Tisch X, okay, die haben jetzt Vorspeise und alles, wann muss ich anfangen zu kochen, damit alle vier Gerichte, boah, das ist crazy, was die halt, ja genau, eigentlich müssen wir die alle aufmachen und schauen, wie die Prozesse optimiert haben.
Kann ich jedem nur die Disney Plus Serie The Bear empfehlen? Da
Geil.
ist das richtig gut dargestellt.
Okay.
Top. So, Daniel,
Cool.
du hast deinen Prozess.
Dann habe ich noch einen negativen, weil egal mit wem man redet, die Startup-Gründung, egal ob das der Steuerberater, jemand vom Amt ist und so, aber wir lassen das. Das thematisieren wir einfach bei der
Ja,
nächsten Mal,
lass
bei dem
uns mit
nächsten
einem guten
Folge.
Prozess
Ich glaube, da
beenden.
können wir relativ lange drüber diskutieren, was für ein scheißer Prozess das ist. Gut, Leute, ich glaube, zeittechnisch überspringen wir heute mal underrated, overrated. Ich hoffe, ihr habt einfach
Ich
zugehört.
will Key Takeaway geben.
Okay, kurz.
BPM braucht ein BPM-Protokoll.
Okay. Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an Matusch. Apotheker und Matusch, so rum. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zur 42. Episode unseres Podcasts Die Prozessphilosophen. Vielen lieben Dank, bis zur nächsten Woche und ihr wisst, Donnerstag ist Prozessphilosophentag. Ciao, ciao.
Bis Baba.
Ciao.